Egal wie alt du bist, egal welche Voraussetzungen du erfüllst, dein Leben bestimmst du. Der Mal dir dein Leben Podcast trifft auf Menschen, die über Leidenschaft, Beruf, Hindernisse, Träume, Erfolg und Erfahrungen sprechen. Sei dabei und lass dich inspirieren, wenn es jetzt heißt, mal dir dein Leben. Denn du gestaltest es genau nach deinen Wünschen. Los geht's!
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von meinem Podcast und heute zu Gast ist die Katrin Meyer. Katrin Meyer kennt man auch viel besser unter dem Namen die Veränderungsverfechterin. Und Katrin, was hat es damit auf sich? Und erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Ja, herzlichen Dank, Martin, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, was hat es auf sich mit der Veränderungsverfechterin? Wie viele Selbstständige versucht man ja, so ein USP zu entwickeln, einzigartig zu sein oder wenigstens einen schönen Claim zu haben und solche Sachen. Und es ist in dem Bereich, wo ich tätig bin, ist es aus meiner Sicht gar nicht so einfach, einzigartig zu sein und hervorzustechen, weil es geht um das Thema Change Management, Begleitung von Veränderungsprojekten, von Veränderungsprozessen. Und da habe ich mich auch eine Weile wirklich mit beschäftigt, wie kann ich denn nach außen treten und vor allen Dingen, was macht mich aus? Und da ich aus dem Leistungssport komme, ursprünglich mal Weltmeisterin, Olympiasiegerin werden wollte, im Fechten, kam ich eben mit Hilfe, mit Unterstützung von Kollegen auch in so einem Brainstorming drauf, warum nicht Veränderungsverfechterin? Man kann ja auch Sachen, das ist eben für mich auch ein sehr interessantes Wortspiel, man kann ja auch Sachen, also verfechten, wofür einstehen, wofür da sein. Und das fand ich eben ganz gut. Das hat so ein bisschen alles, worum es mir geht, was ich bisher gemacht habe, was ich gerade mache, so ein bisschen zusammengeführt. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich zukünftig die Veränderungsverfechterin bin.
Also mit dem USP, das ist ja, glaube ich, insofern schon mal ganz gut gelungen, weil ich sag mal, wenn man sich jetzt vorstellen würde und sagt, ich mache Change Management, dann sagt man relativ schnell, ah ja, okay, kenne ich. Bei dir würde ich mal vermuten, wenn alle sagen, habe ich noch nie gehört, was ist denn das? Und damit hast du natürlich die Türe schon mal offen, ein bisschen darüber zu erzählen, was du eigentlich machst. Genau. Jetzt hast du natürlich gerade schon das wunderbare Stichwort gegeben. Du wolltest ja nicht immer Change Management machen und Firmen und auch private Menschen durch ihre Prozesse und Projekte begleiten. Du wolltest mal Olympiasiegerin und Weltmeisterin werden. Wie kurz warst du denn davor?
Es war leider noch ein kleines Stückchen, aber ich war DDR-Meisterin und Spartakiade-Siegerin in meiner Altersklasse in verschiedenen Jahrgängen. Und da hatte ich wirklich immer den Traum, dass es auch noch weitergehen kann. Und das war für mich immer mein Traum, da auf dem Treppchen zu stehen, so bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Olympiade. Und das Gefühl bei den kleineren Wettkämpfen, die ich hatte, obwohl, sag mal so, eine DDR-Meisterschaft, das waren auch schon viele Teilnehmer. Und wenn man sich da dann durchsetzt in der Altersklasse, also das ist auch schon wirklich ein richtig gutes Gefühl, dort auf dem Treppchen zu stehen, die Medaille umgehängt zu bekommen. Das macht unwahrscheinlich stolz. Und deshalb habe ich da ziemlich lange dran festgehalten und musste dann aber mir auch eingestehen, ich war sehr häufig verletzt gewesen und habe aber trotzdem immer noch die Erfolge gebracht, obwohl ich weniger trainiert habe, aber irgendwann, und das kam dann auch zusammen mit 1989, mit der Wende, alles war neu und im Dezember habe ich mich dann wirklich entschieden, weil ich war wieder verletzt und diese Umbruchstimmung, diese neuen Perspektiven, die haben mich dann wirklich dazu, oder ich habe mich dann entschieden, relativ spontan, das war wirklich in der Mittagspause eines Trainings, wo ich gesagt habe, und jetzt ist Schluss. Okay. Und das hatte auch wirklich den Grund, Fechten war in der DDR nicht der geförderte Sport, wie man das so kannte von anderen, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter. Und die westdeutschen Fechter, die waren im selben Alter immer viel, viel weiter als wir von der Entwicklung. Das lag wirklich auch an der internationalen Wettkampferfahrung. Und das alles hat zusammengespielt, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt hier Schluss. Mein Körper macht nicht mehr mit. Es wird neue Perspektiven geben. Und da habe ich wirklich von einem auf den anderen Tag im Prinzip meine Leistungssportkarriere an den Nagel gehängt.
Wie alt warst du da?
18. Das kommt ja auch noch so dazu. Ne? So, man ist dann erwachsen. Es ist so ein gewisser Lebensabschnitt abgeschlossen. Und da will man auch was anderes dann haben oder sich neu orientieren. Mhm. Was mir nicht gelungen ist zu dem Zeitpunkt, weil ich bin wirklich in ein sehr tiefes Loch gefallen. Das habe ich im Prinzip auch erst wirklich analysiert, jetzt im Rahmen meiner Coach-Ausbildung vor 5 Jahren. Vorher hatte ich nicht die Zeit dazu oder habe mir die Zeit dazu nicht genommen oder mein Bewusstsein war noch nicht so weit. Ja. Aber ich bin in ein richtiges tiefes Loch gefallen und was mir wirklich auch im Nachhinein zeigt, es fehlte ein Warum im Leben. Ne? Mhm. Mein Sinn, ich hatte keinen Sinn mehr. Das hört sich jetzt dramatisch an, also ich habe da keine schlimmen Gedanken gehabt, aber ich war orientierungslos, ja. Ne? ohne ein Ziel. Und das hat sich auch wirklich auf meine Lebensweise, auf mein Leben dann sehr doll gespiegelt.
Es ist ja, gerade wenn man ja Leistungssport gemacht hat, das ist ja mit wahnsinnig viel Selbstdisziplin ja auch verbunden, mit viel Zeitaufwand, aber von daher auch diese Fokussiertheit ja auch auf das Ziel, Meisterin zu werden, mal zu Olympia zu kommen, zu Weltmeister zu werden. Da denkt man ja wahrscheinlich über viele Sachen gar nicht mehr groß nach, weil man so fokussiert auf dieses eine ist. Aber wie bist du zum Fechten gekommen? Also wenn ich jetzt so frei an Sportarten auswählen würde, ich persönlich hätte mir Fechten jetzt nicht unbedingt ausgesucht. Ich stelle mir Fechten auch mit als, für mich auch als Fechtlein, jetzt als einen sehr, sehr disziplinierten Sport vor. Wenn man das ja schon mal im Fernsehen sieht, das hat mit ganz viel Eleganz zu tun, unheimlich Konzentriertheit, Fokussiertheit. Das ist ja auch eine Geschwindigkeit, die da stattfindet. Also nur beim Zugucken kann man ja schon gar nicht erkennen, wer da wen trifft. Wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Wie hat das angefangen?
Also das war eigentlich wirklich Zufall. Ich habe wirklich sehr zeitig schon im Kindergarten bei so Sportwettkämpfen mitgemacht. Ich war immer sehr sportlich, hatte einen starken Bewegungsdrang. Habe es versucht im Handball, ein bisschen Leichtathletik. Wurde von der Schule zu allen möglichen Wettkämpfen geschickt. So Schulspartakiaden und was da so dranhängt. Und mein Vater war damals auch im Sportbereich unterwegs und der wollte mal Fußball-Weltmeister werden. Also ich glaube, ich bin dort sehr, 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 sehr stark geprägt worden. Ich habe auch viel Fußball gespielt als kleines Kind. So mit Mama hat mir weiße Socken angezogen. Ich kam mit Papa vom Fußballspielen und da war halt das Blut drauf, weil ich hingefallen war. Und also ich glaube, daher kam, das war auch ein bisschen Übertragung im Nachhinein, wenn man dann anfängt, mal so zu reflektieren. Ne? Yeah. Und der hatte mich mal mitgenommen zu so einem Fechttraining und einfach nur habe ich zugeschaut und ich fand das wahnsinnig spannend, ne? So mit dem Florett und dann, als die sich dann da so bekämpft haben. Yeah. Und es war doch was Besonderes und in dem Fall hatte ich auch wirklich Glück, weil in den Sportvereinen wurden nicht in allen Städten alle Sportarten angeboten. Ne? Also in der Nachbarstadt gab es zum Beispiel kein Fechten. Die haben damals dann auch eine Ausnahme gemacht. Eigentlich durfte man das erst so in der 5. Klasse anfangen. Und ich habe das dann aber schon in der 3. Klasse angefangen. Mhm. Und das war dann einfach relativ schnell, war ich 3 bis 4 Mal in der Woche beim Training. Mhm. Und das hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht.
Mhm. Du hast ja eben so gesagt, dir hat dein Warum später mal gefehlt. Hast du denn in dem Alter für dich schon so ein bisschen ein Warum in dem Sport für dich entdeckt? Also war für dich dann auch völlig klar, du hast gerade gesagt, geprägt vom Vater, ich will mal Weltmeister werden. Das war dann irgendwie wahrscheinlich ganz schnell so eine Idee. Wie hast du das für dich so geprägt oder für dich so gefunden, dass dich das so angetrieben hat? Also was hast du da gemacht, dass du das auch für dich so fokussiert hast, dass das aufrecht bleibt, dieses Ziel?
Ich glaube, also Schule, ich war immer relativ gut in der Schule, also nicht relativ, ich war sehr gut in der Schule. Das hat mich nicht so sehr ausgelastet, rein vom Anspruch her. Und ich habe einfach auch Sachen gesucht. Ne? Also was macht man am Nachmittag? Also viele haben sich dann irgendwo getroffen, standen dann den ganzen Nachmittag rum, haben gequatscht, die Mädchen dort, die Jungs dort. Damit konnte ich nie richtig was anfangen. Mhm. Ich habe In meiner Ausbildung als Coach habe ich dann auch so Stärkenanalysen gemacht. Und ich habe wirklich, also nach der Gallup-Institut hat ja so einen Test rausgegeben mit 176 Talenten und Stärken. Und ich habe da wirklich Leistungsorientierung, Wettbewerbsorientierung, Fokussierung, Autorität und was war es noch, irgendwie noch sowas, wo ich im Nachhinein überlegt habe, bin ich zum Leistungssport gekommen, weil das schon in mir war? Oder hat sich das entwickelt durch den Leistungssport?
Ja, spannende Frage.
Ich glaube, das sind einfach, es kommt von beiden Seiten. Eine gewisse Veranlagung muss man, glaube ich, haben, um so diszipliniert zu sein. Und was hat mich angetrieben? Wenn man das erste Mal auf so einem Treppchen steht, ne? Da stehen alle rum und dann, und Siegerin ist Katrin Meyer. Man geht da als kleines Kind hoch, bekommt die Medaille umgehängt. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Ne?
Davon will man dann mehr haben wahrscheinlich.
Davon will man mehr haben. Und ich sage jetzt auch, der Leistungssport, das war eine richtig tolle Zeit, die mich gut geprägt hat, die mir aber auch ziemlich viele Stolpersteine jetzt ins Leben legt. Also ich sag mal, diese Anerkennung, ne? So immer gewinnen wollen. Das ist so ein Thema, wo ich persönlich an mir auch arbeite, das sage ich mir jetzt, ich muss mich nicht immer vergleichen mit anderen. Ne? Aber es ist halt noch so drin, also ich habe da sehr viel dran gearbeitet, eben dieser Vergleich. Fokus ist total gut, aber Fokus kann auch so Scheuklappen bedeuten. Man sieht das rechts und links nicht, ne? Und man ist eben in diesem Tunnel und es hat alles sein Für und Wider. Und jede Schwäche oder jede Stärke kann, wenn sie extrem ausgebildet ist, eben auch zu einer Schwäche werden.
Ja.
Und das zu erkennen und daran zu arbeiten, das ist einfach Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion.
Ja, ich komme da gleich nochmal drauf, weil ich glaube, das ist eine super Überleitung auch in das, was du heute machst, weil ich vermute mal, dass du auch gerade diese Themen sehr, sehr stark auch in deinem beruflichen Umfeld heute wiederentdeckst und ja auch deinen Kunden von diesen Erfahrungen mitgeben kannst. Jetzt würde mich natürlich nur einmal kurz noch so von der Reihenfolge her interessieren. Du hast gesagt, 89 kam der große Umbruch, von heute auf morgen mit dem Sport aufgehört und dann so ein bisschen in so eine Phase gekommen, wo du nicht genau wusstest, wo will die Reise weitergehen. Wie bist du vorgegangen, um für dich auch wieder zu finden, wo du hin möchtest und dann Warum wieder zu entdecken oder ein neues Warum zu entdecken?
Das habe ich damals nicht bewusst gemacht. Ich war zu jung und wahrscheinlich im Bewusstsein dann noch nicht weit genug entwickelt. Es ist eigentlich per Zufall gekommen. Also mein Studium habe ich halt gemacht. Ich habe normal BWL studiert. Das war jetzt nicht so herausfordernd. Und ich habe eigentlich meinen neuen Sinn im Leben bekommen, als meine Tochter geboren wurde. Also insofern hatte ich es mir in dem Fall nicht ausgesucht. So, meine Tochter ist gegen Ende des Studiums geboren. Also ich habe auch noch eine Weile mit ihr quasi studiert und habe das dann auch alles versucht, gut unter einen Hut zu bekommen. Aber das war dann wieder, von da an hatte ich wieder wie einen Sinn. Also ich war nie ein Hausmütterchen, ich war nie eine Übermutter. Also ich war immer voll berufstätig, leider dann auch alleinerziehend. Insofern war es immer wieder Stress. Deswegen glaube ich auch, dass ich nicht die Zeit hatte oder mir nicht die Zeit genommen habe, so bestimmte Sachen zu reflektieren. Das hatte ich dann erst, als meine Tochter aus dem Haus war. Dann war wieder, und was kommt jetzt?
Ja.
Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Ja. Und das ist im Prinzip dann die dritte große Phase in meinem Leben gewesen. Man kann auch Midlife-Crisis dazu sagen. Und wo ich dann gesagt habe, für mich gedacht habe, jetzt muss ich und möchte mich auch nochmal neu definieren.
Ja. Wie bist du das dann angegangen? Weil, ich sag mal, das, was du bisher so beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass das ganz, ganz viele Menschen durchleben, die, sag ich mal, durch die Schulzeit und vielleicht auch nur durch Studium so ein bisschen durchgehen, auch vielleicht ein bisschen durch den elterlichen Haushalt ein bisschen mit geprägt, in welche Richtung das so gehen soll. So Kind lernen was Anständiges, das haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Und dann kommt ja irgendwann der Tag, wo man mal für sich selbst die Frage stellt, was will ich eigentlich? Und wie mache ich jetzt weiter? Und an dem Punkt warst du jetzt hier gerade wieder. Du hast den Abschnitt zu Sport, sage ich mal, gehabt. Du hast dann die Jahre mit deiner Tochter gehabt, die dein Leben komplett eingenommen haben. jetzt stehst du wieder vor einer neuen, ja, Epoche, sage ich jetzt mal. Und wie bist du dann diesmal an die Sache rangegangen, um für dich zu entdecken, was du willst?
Also diesmal wirklich strukturierter und bewusster, weil ich durch die Zeit, die ich dann hatte, wirklich reflektiert habe, was willst du eigentlich, was macht dich aus, wo soll es denn eigentlich hingehen und vielleicht kann ich neue Interessen entdecken, neue Hobbys oder vielleicht auch beruflich nochmal was Neues. Und da kam mir dann eigentlich, also ich habe das relativ zeitig angefangen. Und
darf ich fragen, wie du das gemacht hast?
Ich habe einen Link von einer Bekannten bekommen zu so einem Online-Kongress und dort habe ich den Christian Bischoff gesehen und der kam mir damals sehr, sehr nahe, so in meinen Vorstellungen, ne? Auch aus dem Leistungssport und solche Sachen und war dann bei ihm im Seminar und habe mir da ein paar Impulse geholt. Und habe dann auch weitergehend Seminare bei ihm gemacht. Ich habe dann auch die drehende Trainerausbildung bei Christian Bischoff gemacht und bin eigentlich sein komplettes Programm durch. Mhm. Und parallel dazu hatte ich schon begonnen, ich hatte eigentlich davor schon begonnen mit meiner Coach-Ausbildung. Und das wurde im Prinzip initiiert durch ein sehr großes Projekt, was ich begleitet habe. Damals schon, wir fingen mit dem Konzept 2011 an, Einführung flexibler Arbeitsformen in einem großen Konzern.
Ja.
Und ich habe das Projekt sehr federführend gesteuert, vorangetrieben und vor allen Dingen auch im Change begleitet. Weil ich komme ursprünglich aus dem Projektmanagement. Ich mache seit 25 Jahren Projektmanagement und war da eben auch verantwortlich wirklich für die strategischen Projekte, für den Masterplan der Firma, für die ich da gearbeitet habe. Aber dieses Projekt, das war so spannend. Mich hat da wirklich interessiert, warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf gleiche Gegebenheiten, auf gleiche Voraussetzungen. Mhm. Und das Thema flexibles Arbeiten für Führungskräfte, ne, Vertrauen, Führen, virtuell Führen, dann für die Kollegen, für die Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen, nicht den regelmäßigen persönlichen Kontakt zu haben. Das waren teilweise solche Herausforderungen, die so unterschiedlich zwischen den Menschen waren, wo ich gesagt habe, das möchte ich besser verstehen. Mhm. Und ein Psychologiestudium nochmal anzufangen, das wäre wahrscheinlich zu viel gewesen. Ja. Und deshalb hatte ich dann gesagt, ich mache eine Coach-Ausbildung zum systemischen Coach und habe das dann über 2 Jahre, diese Ausbildung gemacht. Und in der Zeit, wenn man eine Coach-Ausbildung macht, wenn man eine richtige Coach-Ausbildung macht, leider ist das ja kein geschützter Begriff. Man darf sich ja auch Coach nennen, wenn ich einen Tagesworkshop gemacht habe. Aber in so einer richtigen Coach-Ausbildung wird man ganz viel mit sich selber konfrontiert und muss Themen auch für sich selber klären. Mhm. Und da hat alles so ineinander gegriffen. Und bei einem Seminar bei Christian Bischoff, das war schon Mitte 2016, habe ich für mich entschieden, ich möchte mich selbstständig machen. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich das dann vollständig umgesetzt habe. Aber die Entscheidung ist dort gefallen. Ne? Mhm. Und da habe ich dann, komme ja aus dem Projektmanagement.
Hast du ein Projekt draus gemacht?
mir einen Plan entwickelt, wie kann ich denn da vorgehen? Und habe dann im Prinzip das sukzessive aufgebaut. Habe natürlich auch geschaut, dass mein Job, dass das gut läuft, weil was ich definitiv nicht wollte, dass es dann hieß, die macht nichts mehr für den Job. Ja. Und habe dann 2018 in Teilzeit 2 Jahre gearbeitet und habe mich jetzt zum 1. Januar 100% selbstständig gemacht, was jetzt die besondere Herausforderung ist, wenn man so startet und dann bekommt man jetzt so eine Corona-Hindernisse vor die Füße geworfen. Das ist natürlich dann eine große Herausforderung, vor allen Dingen für das Mindset, wie gehe ich damit um? Aber da nutze ich wirklich auch Techniken, die ich auch anderen weitergebe, Wie ich über eine Situation denke, macht ganz viel damit aus, wie ich mit der Situation noch umgehen kann.
Ja. Würde ich direkt einmal darauf einsteigen, auch wenn ich gerade schon zwei, drei andere Fragen noch im Kopf habe, aber da würde ich gerade einmal darauf eingehen, weil das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt zu sagen, wie ich über eine Situation denke, so gehe ich auch damit um. Das Thema Kommunikation mit sich selber. Ich meine, wir verbringen nun mal 24 Stunden am Tag mit uns selber. Und wie sehr erlebst du das selber auch bei anderen oder bei Kunden bei dir? Du hast gerade für dich selbst auch schon angesprochen, dass viele Leute mit sich selber keine gute Kommunikation führen oder die nicht positiv führen und so ein bisschen das dann auch herbeirufen, dann, dass auch diese Dinge dann noch so eintreten, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen quasi. Ja. Wie oft erlebst du das?
Also das erlebe ich wirklich sehr häufig, dass Kunden oder dann die, also ich berate ja Unternehmen und auch Einzelpersonen, wenn sie ins Coaching kommen. Aber bei den Unternehmen sind auch Einzelpersonen. Und jede Einzelperson, ich sage immer, unser Gehirn lassen wir nicht vor den Unternehmenstoren, nehmen wir das nicht ab und lassen das draußen. Und da laufen einfach Mechanismen ab, die evolutionstechnisch bedingt sind. Mhm. Und so geht es eben auch mit den Selbstgesprächen innerer Kritiker. Das sind so verschiedene Sachen, positives Denken. Also da gibt es so verschiedene Begriffe, die man da in den Raum werfen kann, über die man einzeln wahrscheinlich jeweils immer eine halbe Stunde sprechen kann. Oder auch das Gesetz der Anziehung, das geht auch sehr stark in diese Richtung. Wenn ich in ein Unternehmen berate, verwende ich eher nicht so Gesetz der Anziehung, weil das hört sich für manche noch sehr so esoterisch auch an. Und deshalb versuche ich wirklich, das ein bisschen wissenschaftlicher dann zu erklären, was passiert, wenn ich immer negativ denke, dass ich eben in diese Spiralen reinkomme, dass die neuronalen, also die Verknüpfung im Gehirn, wenn ich immer negativ denke, dann wird das, der negative Pfad so groß wie eine Autobahn, dass ich immer schneller auf negative Sachen reagiere. Wenn ich dagegen dann anfange, positiv über Sachen zu denken und mich aufs Positive konzentriere, dann kann man wirklich Gehirne umprogrammieren. Mhm. Ja. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man schafft es nicht immer. Auch ich fange immer mal an, wieder in so eine Spirale reinzugehen. Gerade auch die Bedenken so, machst du dich jetzt selbstständig 100%? Was kann alles passieren? Mhm. Wo ich dann manchmal denke, Mann, du weißt doch, wie es funktioniert. wenn du doch jetzt mal deine eigenen, das sind ja nicht meine Methoden, das sind ja Methoden, die eigentlich für im Coaching-Prozess üblich sind und in unterschiedlicher Ausprägung von vielen Coaches genutzt werden. Aber ich sage immer, Mann, du müsstest es doch besser wissen. Mhm. Und dann gelingt es mir auch selber immer schneller, wieder aus so einem Strudel rauszukommen, aus so einem Negativstrudel.
Ja. Aber zeigt ja auch einfach nur, dass man ja selber auch ein Mensch ist, der auch nicht von Einflüssen von außerhalb völlig unbeeindruckt sein kann. Und du hast das ganz zum Beginn schon mal gesagt, als es auch um das Thema miteinander vergleichen und fokussieren ging. Man sieht ja auch gerade in der heutigen Zeit, und das wirst du vielleicht auch feststellen, dass wir uns ja immer mehr und mehr mit anderen vergleichen, ja auch dank der sozialen Medien, wo wir ja auch ganz viele Bilder gezeigt bekommen, was ist eigentlich Erfolg. Wenn ich nicht 3 Ferraris und 4 Rolex am Armband habe, dann bin ich offenbar nicht erfolgreich. Also wir bekommen ja sehr, sehr genau vorgezeigt von verschiedenen Leuten, was Erfolg für uns bedeuten kann. Wie wichtig ist es denn auch für dich, wenn du mit den Kunden arbeitest, sie auch von diesen Vorstellungen frei zu machen von diesen Vergleichen, wie es woanders ist oder wie andere Leute vielleicht sind, um überhaupt ihren eigenen Weg zu finden? Gerade wenn ich jetzt an eine Führungskraft denke, wenn ich nicht irgendwo anfange, meinen eigenen Weg zu entwickeln, meinen eigenen Stil auch zu entwickeln und immer nur kopiere, was andere machen, das funktioniert ja für mich selber nicht unbedingt immer so ganz ideal. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso wie du. Also jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich muss und sollte andere nicht kopieren, was ich machen kann. Und das ist der Unterschied und das ist genau die Gratwanderung. Bis zu welchem Grad lasse ich mich inspirieren von etwas? Oder fange ich an, mich zu vergleichen? Und das ist ein Thema, das muss jeder für sich selber auch rausfinden. Der eine ist vielleicht von den 3 Ferraris, die ihr sieht auf Facebook, wobei da muss man auch immer wieder sagen, das muss ja nicht alles wahr sein, was man dort sieht. Ja. Hält es aber erstmal für Wahrheit. Ne? Gerade wenn man dann schaut, was machen denn Mitbewerber, was machen denn Kollegen und die posten, ich bin hier, ich bin dort, ich mache das, ich habe das Online-Angebot. Und da wirklich zu sagen, stopp, lass dich nicht unter Druck setzen, geh deinen eigenen Weg. Ich muss jetzt nicht das fünfte Online-Programm, bloß weil es gerade alle machen. Mhm. Ne? Also das ist ja Wahnsinn, was wirklich gerade an Online-Programmen auf den Markt kommt.
Ja.
Und dort wirklich zu sagen, jetzt mach keinen Aktionismus und fang nicht an, nur einfach ein Online-Programm zu entwickeln, weil es halt gerade Online-Programme so geht. Da ist wirklich immer zu schauen, inwieweit inspiriert mich etwas, was ich sehe, gibt mir wirklich Anstöße oder inwieweit vergleiche ich mich und blockiere mich damit eigentlich.
Ja,
und das ist bei Führungskräften, glaube ich, genauso, weil Führung hat ja auch viel mit Mentalität und eigenem Charakter und Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und wenn ich eher ein ruhigerer, besonnener Mensch bin, dann, wenn ich dann eine andere Führungskraft kopiere, die total quirlig ist und immer durch den Raum rennt und versucht, von einer kreativen Idee zur anderen zu gehen, dann wird mir das nicht gelingen, mich so hinzubiegen. Was mir vielleicht gelingen wird, mir ein bisschen was abzuschauen, dass ich mal schaue, an welchen Stellen kann ich denn vielleicht mal ein bisschen kreativer, ein bisschen quirliger sein. Aber komplett kopieren hilft überhaupt nicht.
Ja. Ich fand es schön, wie du das gesagt hast, dass man sich Inspiration ruhig holen kann, aber diese Balance zwischen Inspiration und Vergleichen, dass man die für sich selber finden muss, das finde ich sehr, sehr schön gesagt auch, ja. Du hast gerade auch schon angesprochen, in den Unternehmen, wenn wir über Führungskräfte ja hier reden, die sind ja nicht alle gleich, das ist klar. Genauso wenig sind ja die Mitarbeiter der Führungskräfte gleich. Und wie hast du das erlebt und nimmst das jetzt in deine heutige Tätigkeit mit rein, als ihr zum Beispiel euer großes Projekt bei dem großen Konzern hattet, wo es um die flexible Arbeitszeiteinführung ging? Man stellt ja fest, man will den Leuten gleiche Bedingungen geben, aber jeder nimmt es ja sehr, sehr unterschiedlich auf. Das fängt bei der Führungskraft an, geht beim Mitarbeiter weiter. Wie gehst du heute damit um, wenn die Mitarbeiter oder die Führungskraft zu dir kommt und vor so einer Herausforderung bei sich im Unternehmen steht, das jetzt kommunizieren muss, diese Veränderungen kommunizieren muss, im Unternehmen durchführen muss, aber genau weiß, um Gottes Willen, ich habe hier die fünf Mitarbeiter, die sind völlig dagegen und die verstehen das nie und hin und her. Wie gehst du mit denen in den Prozess rein, dass die für sich einen Weg finden, eine gute Kommunikation zu finden, die Mitarbeiter hier an Bord zu holen, um auch eine Veränderung im Unternehmen durchzusetzen? Weil wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen, kann man verändern, was man will, dann wird da nichts draus. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt.
Das ist eigentlich der Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen. Das klingt total abgedroschen und man denkt so, oh, ja klar, ist ja logisch, aber nur weil ich jemandem mal eine E-Mail schreibe und sage, sag mir mal, was du davon hältst, das ist immer noch kein Beteiligen. Und deshalb gebe ich immer die Empfehlung, auch Kommunikation ist ja nicht was schreiben und demjenigen was erzählen, sondern Kommunikation geht ja, ist ja ein Hin und Her. Also Dialog ist ja auch Kommunikation. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wirklich mit eingebunden werden. Was nicht heißt, und das ist immer, das ist auch so eine Gratwanderung, das heißt nicht, dass das basisdemokratisch entschieden werden muss, wo sich etwas hinentwickelt. Und es hängt auch immer von der Art der Veränderung ab. Wenn jetzt natürlich die Geschäftsführung, das obere Management, der Vorstand eine Festlegung trifft, die unumstößlich ist, weil sonst am Markt der Einbruch erfolgt, dann müssen solche Sachen auch mal, sag mal, nicht hart konsequent kommuniziert werden. So, und sobald ich aber sehe, in der Umsetzung gibt es einen Spielraum, dort dann mit zu beteiligen, passt auf, die Entscheidung steht, wir gehen nach rechts, aber wie wir nach rechts gehen, das könnt ihr mitgestalten. Und dort ist ganz wichtig, ehrlich und offen zu kommunizieren, zu sagen, wir gehen nach rechts, komme, was will. Weil das ist notwendig, weil der Markt und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Gründe, Und dann eben wirklich ins Detail zu gehen und auch ehrlich zu sagen, wo kann man mitgestalten und wo nicht. Was das Allerschlimmste ist, zu sagen, ihr könnt mitgestalten, dann kommen totale Ideen, aber da nicht und dort nicht und dort nicht. Das nimmt die Glaubwürdigkeit so ein bisschen und das frustriert die Mitarbeiter und dann wird der Widerstand sich auf jeden Fall erhöhen.
Würdest du sagen, das sind somit auch fast die häufigsten, will ich sagen, Fehler, aber Herausforderungen, die auf Unternehmen treffen, wenn man sagt, man hat sich sauber kommuniziert und auch diese Thematik, die Leute mit einzubeziehen, da wo es machbar ist, dass das so am häufigsten falsch gemacht wird und deswegen Unternehmen sich auch so wahnsinnig schwer tun, Veränderungsprozesse durchzuführen, auch erfolgreich durchzuführen?
Das ist ein großer Fehler. Es gibt mehrere Erfolgsfaktoren, dass Veränderungen gut umgesetzt werden. Mhm. Es ist aber auch, dass das Management komplett dahinter steht. Mhm. Also wenn der obere, der Vorstand sagt, wir gehen in die Richtung und das mittlere Management sagt, die haben da oben zwei gesagt, wir gehen in die Richtung, aber eigentlich finden wir das blöd. Mhm. Und sie sind dann nicht Vorbild. Also das ist wirklich auch das Wichtigste. Das Management muss dahinter stehen und muss auch durch Vorbildwirkung die gewünschte Veränderung leben. Mhm. Also wenn die sagen, wir wollen gerne an unserer Kultur arbeiten und wir möchten eine bessere Fehlerkultur haben oder eine positive Fehlerkultur. Und dann wird man halb über den Tisch gezogen, wenn man einen kleinen Fehler macht. Ist das dann nicht Vorbildwirkung? Und das ist dann unglaubwürdig. Was häufig aus meiner Sicht auch optimierbar wäre, Zeit und Geld zu investieren. So banal wie das klingt, Veränderungen fallen Menschen nicht leicht. Das auch wieder evolutionstechnisch bedingt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn es nicht notwendig ist, mag ich mich eigentlich nicht verändern. Und selbst die kleinsten Sachen, wir führen mal ein kleines System ein, das ist ja gar nicht so schwer. Fehlt es trotzdem häufig noch an der Begleitung. Und das, was ich vorhin sagte, Begleitung und Einbindung heißt nicht, ich kommuniziere mal, sondern das heißt, ich gehe mal ins Gespräch, ich höre mal, wo die Bedenken sind. Ich höre mir auch mal die Widerständler an. Warum leisten die denn so einen Widerstand? Und einfach mal dahinter zu schauen, das erfordert so ein bisschen Zeit und meistens ist auch dort wirklich eine externe Unterstützung gut, weil ein System in sich selber zu ändern, fällt schwer. Wenn man von draußen, aber wenn man nicht dem System zugehört, kann man ganz anders drauf schauen und auch ganz andere Impulse geben. Und deshalb ist immer meine Empfehlung, sich dort auch wirklich eine externe Unterstützung zu holen. Das muss nicht über 2 Jahre sein, weil wenn ich als Beraterin 2-3 Jahre in einem Unternehmen bin, bin ich dann auch schon Bestandteil des Systems. Ja. aber da würde ich immer empfehlen, Führungskräften, dem Management Unterstützung zu holen. Auch so bei Teamentwicklung, Teamcoaching in die Richtung.
Letzte Frage noch von mir, Katrin. Wenn wir jetzt auch gerade in der aktuellen Situation gucken, wir haben Corona gerade dieses Jahr hier stark in der Welt vertreten. Was glaubst du, wie wird sich auch Projektmanagement verändern jetzt durch die Situation, wie wir sie heute haben, dass wir eben viel von zu Hause arbeiten, nicht mehr alle an einem Platz sind? Glaubst du, es wird sich auch auf Projektmanagement in Firmen auswirken und in welcher Form kannst du Unternehmen hier auch unterstützen durch die Erfahrung vielleicht auch, die du schon in deinem großen Konzern gesammelt hast, wo ihr schon über flexible Arbeitszeiten und so weiter das schon längst gemacht habt, wo wir nicht über Corona nachgedacht haben?
Also es ist ja generell gerade ein Wandel in Richtung Agilität. Also es sprechen ja, alles muss agil werden, es muss agil werden. Wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin, weil ganz häufig habe ich erlebt, wenn Leute sagen, es muss agiler werden, die wollen sich einfach nicht festlegen, was das Ziel des Projektes ist und wollen vielleicht auch keinen Plan machen. Also Agilität ist erstmal eine Haltung, ne? Wie flexibel bin ich? Und das ist nochmal ein Unterschied. Ich kann auch agil sein in einem Projekt, welches ich mit klassischen Projektmanagement-Methoden im Prinzip unterstütze. Indem ich ja, ich sag mal, einen Plan, eine Struktur, die ich einmal entworfen habe, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und diesen Unterschied zu erkennen, es ist nicht alles gut, bloß weil wir jetzt da einen agilen Stempel drauf machen, das finde ich erstmal sehr wichtig, weil ich kann ein Haus nicht agil bauen. Ne? Also das wird sehr, sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz wird es flexibler und es wird auch virtueller. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, obwohl ich habe jetzt, als die Notwendigkeit war, flexibel zu arbeiten aufgrund von Corona, an vielen Stellen gesehen, dass es ja doch noch nicht so technisch ausgestattet ist. Wie du das vorhin auch sagtest, da sind teilweise keine Laptops vorhanden, da sind keine Kameras an den Rechnern. Und solche Sachen. Aber was eben wirklich wichtig ist, in dieser virtuellen Welt, die Technik gut aufzustellen, dass man wirklich auf einen gemeinsamen Projektplan gucken kann, auf gemeinsame Dokumente gucken kann, gemeinsam virtuell an Dokumenten arbeiten. Das ist wichtig. Aber Technik ist nicht alles. Das wird häufig unterschätzt. Wir sind technisch ausgestattet. Gerade dieses virtuelle Arbeiten erfordert von den Führungskräften, in dem Fall dann von den Projektleitern, auch besondere Herausforderungen. Das sind die Abstimmung, das Hören zwischen den Tönen. Wenn ich neben jemand sitze in einem Workshop, dann merke ich, wenn ich jetzt hier unten so hippelig bin mit meinem Bein, so nach dem Motto, komm zu Potte, das ist kein Mensch hier oben. Ne? In dem Workshop nehme ich das wahr. Ja. Ach, die ist gerade ungeduldig, da geht es zu langsam, was ist. Und das sind so eine Sachen, wofür man ein Gespür entwickeln muss. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas, was viele auch noch lernen können. Ne? Wie gehe ich mit virtueller Führung um? Ja. Wie schaffe ich es dort, trotzdem Nähe herzustellen und zwischen den Zeilen zu sehen, zu hören, zu spüren. Und das braucht man auch in Projekten.
Ja, bin ich 100% bei dir. Und ich könnte mich jetzt noch eine Stunde mit dir darüber unterhalten, weil ich glaube, da gäbe es noch ganz viel zu erzählen. Aber unsere Zeit ist für heute leider um. Ich darf mich bei dir bedanken. Es war ganz, ganz toll, dir zuzuhören, Katrin. Ich habe heute wieder super viel mitgenommen. Und ich werde dir die nächsten Fechtmeisterschaften, wann auch immer sie gezeigt werden, mir nochmal mit anderen Augen angucken, wenn man jemanden kennt, der da schon mal ganz vorne mit dabei war auf dem Treppchen. Und ich werde die kleine Katrin vor Augen haben, die ihre erste Medaille bekommen hat. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Ja, und danke.
Alle danke Kunden, die mit dir arbeiten werden, ja, also gerne, bin ich sehr sicher, die werden erfolgreich ihre Projekte begleiten können mit dir. Und bis zu unserem nächsten Gespräch.
Bis zu unserem nächsten Gespräch. Bis dahin viel Erfolg mit deinem Podcast.
Vielen lieben Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt, mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.